Ich weiß nicht, was dein Ziel ist für dein Leben, aber mein Ziel ist, ich arbeite auf einen Termin zu. Ich habe viele Termine, aber es gibt einen Termin, der ist der wichtigste, und auf den arbeite ich zu. Und das ist der Termin, wenn ich einmal vor meinem Retter stehe und wenn ich ihm in die Augen schauen muss und wenn ich einen Bericht geben muss über mein Leben und wenn er bewertet das, was ich getan habe. Und da ist ein Satz, den ich hören möchte. Gut getan, du treuer Knecht. Diesen Satz will ich hören. Dafür lebe ich, dafür arbeite ich. Das ist mein Ziel, um das geht es mir. Und deswegen ist es für mich nicht so wichtig, ob Leute mich loben oder kritisieren oder verdammen oder böse Dinge sagen. Ich will diesen einen Satz aus dem Herr, aus dem Mund meines Gottes hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Das ist, worum es mir geht. Und ich habe gelernt, viele Male, wenn wir Gott wirklich gefallen wollen, müssen wir in Kauf nehmen, dass Menschen uns nicht verstehen. Wir müssen in Kauf nehmen, dass unser Name in den Dreck gezogen wird. Wir müssen in Kauf nehmen, dass alle möglichen komischen Dinge über uns irgendwie erzählt werden. Das gehört mit dazu. Und wir werden uns alle noch an das gewöhnen müssen. Denn Paulus hat gesagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Der einzige Grund, warum wir hier im Moment in Deutschland keine Verfolgung haben, ist nicht das Grundgesetz, das uns schützt. Unsere Lauheit schützt uns vor Verfolgung. Unsere mangelnde Eindeutigkeit, unsere Kompromisse bewahren uns vor Verfolgung. Und weil ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, weiß ich, der Zustand der Gemeinde wird nicht so bleiben, wie er jetzt ist. Am Ende wird es eine strahlende, herrliche, runzel- und fleckenfreie Braut geben, die brennt für Jesus. Halleluja, das ist so. Und das bedeutet keine Kompromisse. Sie wird das Wort der Wahrheit festhalten. Sie wird seinen Namen nicht verleugnen, indem sie sein Wort bewahrt. Sie ist nicht käuflich. Sie beugt sich nicht dem Zeitgeist, sondern sie hat nur ein Verlangen. Ich will meinen Gott ehren. Und wir werden nur dahin kommen und wir werden nur Teil sein dieser wunderbaren Gemeinschaft, dieser Braut. Wenn wir heute die Stimme Gottes hören und wenn wir unser Leben so einrichten, dass wir das einüben, was bedeutet es, dass Gott mein Herz in Besitz nimmt, dass Gott regiert in meinem Herzen. Es hat viele, viele Jahre gedauert in meinem Leben, obwohl ich aus einem ganz finsteren Hintergrund komme und eine sehr dramatische Bekehrung hatte in einer Nacht von Samstag auf Sonntag. Und all der ganze Schmutz und all die Bosheit und dieser ganze rebellische Lebensstil, in einer Nacht kam es zu Ende. So, ich habe nicht irgendwie so einen evolutionären Protest gemacht und mich hineinbegeben in die christliche Szene, sondern das war in einer Nacht. Und trotzdem hat es danach noch Jahre und Jahre gedauert, bis auf einmal mir klar wurde, der Gott, dem ich diene, ist an meinem Herzen interessiert. Er ist an meinem Herzen interessiert. Er will mein Herz haben. Und in dem Maße, wie ich dem nachgegangen bin und mein Leben verändert habe und darauf ausgerichtet habe, hat sich meine Beziehung zu Gott verändert. Warum will Gott unser Herz? Weil unser Herz das größte Hindernis ist für ihn und für uns selber. Unser Herz, wenn es nicht bearbeitet wird, wenn es nicht verändert wird, wenn es nicht freigeschnitten wird, ist nicht fähig, Gott zu sehen. Es ist nicht fähig, Gott zu genießen. Es ist nicht fähig, von Gott berührt zu werden. Es ist nicht fähig, in tiefe Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Da sind ganz, ganz gewaltige Hindernisse von Misstrauen und Unabhängigkeit in unserem Herzen. Und wenige Gläubige gehen tief mit Gott und treffen jemals diese Widerstände, weil sie eine Art von Glauben sich angeeignet haben, die Tiefen des Wortes Gottes vermissen lässt. Da sind Dinge in unserem Herzen, von denen wir keine Ahnung haben. Und Gott muss sein Licht scheinen lassen. Und Gott muss uns herauslieben und herauslocken aus diesen Festungen, aus diesem Selbstschutz, aus dieser Unabhängigkeit, aus diesem Selbstvertrauen. Er muss uns da herausholen in eine tiefe Abhängigkeit von ihm und damit auch in eine Freiheit. Gott ist an deinem Herzen interessiert, weil er vorhat, ein Werk an deinem Herzen zu tun. Und die Bibel redet mit vielen, vielen, vielen Schriftstellen über dieses Werk. Und wenn du das noch nie studiert hast, dann gebe ich dir diesen guten Tipp. Nimm deine Konkordanz, nimm das Wort Herz und studiere, was Gott zu sagen hat. Und das ist manchmal sehr, sehr anders, als wir uns das vorstellen. Viele Leute denken zum Beispiel, Bekehrung ist das reine Herz. Aber wenn du Paulus glaubst, dann weißt du, das Ziel aller Unterweisung, aller Lehre, alles Trainings, das Ziel vom biblischen Unterricht, das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel, nicht der Start. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen Start und Ziel. Ein wesentlicher Unterschied. Das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen. Das heißt, was haben wir bis dahin, wo wir dieses Ziel nicht erreicht haben? Eine Liebe, die nicht aus einem reinen Herzen kommt. Wo selbstsüchtige Dinge mit da eine Rolle spielen. Wo wir in Beziehungen sind, die nicht sauber sind, die nicht echt sind. Und bevor Gott das aufdeckt, wir sind überzeugt, das haben andere, aber nicht wir. Weil wir es lieben, Illusionen zu haben über uns. Einem jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt, er ist auf dem richtigen Weg. Jede Gemeinde glaubt, sie ist die ausbalancierte Gemeinde. Die Extremen sind die anderen, die Straße runter. Aber wenn du mal dahin gehst und hörst, was die über euch sagen, die glauben genau dasselbe, nur andersrum. So was Menschen glauben über sich oder über ihre Gemeinde, das bedeutet überhaupt gar nichts. Jedem Manne dünkt sein Weg recht, aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Das ist eine gewaltige Täuschung zu denken, alles, was in deinem Herzen zu finden wäre, kennst du schon, weil du dein Herz kennst. Aber die Bibel sagt, nur Gott kennt dein Herz und du kennst nur das von deinem Herzen, was Gott in seiner Gnade dir bis jetzt gezeigt hat. Und hat er gesagt, das war schon alles? Nein, in seiner Gnade nach Salamitaktik, Scheibchen für Scheibchen, offenbart er Dinge und gibt immer wieder zwischendurch Atempausen, dass du dich erholen kannst und deinen Glauben aufbauen kannst. Du bist immer noch geliebt, du bist immer noch Gottes Augapfel und seine ganze Aufmerksamkeit ist immer noch auf dich. Wenn du mir vor ein paar Monaten erzählt hättest, dass ich in seelischen Abhängigkeiten lebe, dass ich Freundschaften habe, wo die Angst, den Freund zu verlieren, wichtiger ist als die Wahrheit. Ich hätte dir gesagt, no way, das Kapitel hatten wir schon vor ein paar Jahren. Das ist fertig, das hat mit mir nichts zu tun. Ich kenne Leute, die haben sowas, aber ich bin da durch. Jedem Mann dünkt sein Weg recht. Aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Und er erforscht erst dann die Herzen, wenn du begriffen hast, es geht ihm um dein Herz. Und er kann dein Herz nur erforschen, wenn du es ihm erlaubst. Gott wird nichts tun mit deinem Herzen, was du nicht begehrst und was du ihm nicht erlaubst. Gott wird nicht kommen mit der Brechstange und sagt, Hände weg, jetzt komme ich mal dran. Und er bricht da verschlossene Panzertüren auf. Er wird das nicht tun. Er tut das mit deinem Herzen, was du verstehst aus der Schrift, was er tun möchte, was du glaubst und was du erlaubst. Nur das. Unser Herz von Natur aus ist nicht fähig, Gott zu sehen. Ist nicht fähig, sich Gott zu ergeben. Da ist ein tiefes Misstrauen im Herzen jedes Menschen. Und da ist ein tiefer Entschluss. Ich vertraue niemandem außer mir selbst. Und Gott muss uns überzeugen von seiner Güte. Er muss uns überzeugen davon, dass er es besser meint mit uns, als wir mit uns. Seine Wege sind besser als unsere Wege. Seine Absichten sind heilsamer und schöner und gesünder und befreiender als unsere Absichten mit uns und mit unserem Leben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott will dein Herz, Gott will mein Herz, damit er daran arbeiten kann. Und dass er uns freisetzen kann. Und dass er in uns ein Verlangen einpflanzen kann. Er will nicht nur Dinge rausnehmen, er will sogar auch Dinge einpflanzen. Ja. So wie Jeremia über Nationen gesetzt war, auszureißen, abzubrechen, zu zerstören, niederzureißen und zu bauen und zu pflanzen. So will Gott Dinge herausreißen aus unserem Herzen. Falsche Wünsche, falsche Ziele, falsche Träume, falsche Sehnsüchte, falsche Motivation. Dinge herausnehmen, um dann einzupflanzen. Gott will neue Gelüste, neue Wünsche geben, neues Verlangen geben. Er möchte in uns ein Verlangen einpflanzen und er möchte, dass wir es wachsen lassen. Ich will ihm gehorchen. Ich will ihm zu Willen sein. Ich will seinen Willen in allen Bereichen über meinen Willen stellen. Das ist absolut übernatürlich. Das kann kein Mensch. Niemand kann sein Herz verändern. Aber wir können unser Herz geben und wir können sagen, Herr, hier bin ich. Tu du dein Werk. Und je mehr du Einsicht hast in deine Begrenzungen und in deine Fehlprägung, umso größer wird dein Wunsch sein. Gott, änder mein Herz. Liebe mein Herz frei. Setz mein Herz frei. Erneuere mein Herz. Bring es in Übereinstimmung mit dir. Das Herz ist das Zentrum deines Lebens. Das Zentrum deiner Person. Und Gott möchte dort seinen Geschmack einpflanzen. Dass du mit ihm, nicht weil du es musst, nicht weil du keine andere Wahl hast, nicht weil es sonst Strafe gibt, sondern aus tiefster innerer Überzeugung will Gott, dass du mit ihm übereinstimmst. Nicht nur mental, gedanklich, sagst, ja, das verstehe ich, das ist richtig, sondern mit all deinen Gefühlen. Gott möchte uns ein Herz schenken, das mit ihm so übereinstimmt, dass wir lieben, was er liebt. Und das bedeutet auch, dass wir hassen, was er hasst. Wenn du nicht danach trachtest, die Kunst des Hassens zu lernen, von den Dingen, die Gott hasst, dann hast du eine Nachfolge, die mit dem Buch nichts zu tun hat. Wahre Nachfolger des Herrn entwickeln eine Liebe zu den Dingen, die Gott liebt, und sie entwickeln einen Hass auf die Dinge, die Gott hasst. Und hier geht es mit dem Humanismus, gerade über Kreuz. Und manche Leute sind solche Pazifisten. Sie sind Christen und sagen, ja, also wir wollen doch nur lieben. Gott ist Liebe, wir wollen lieben. Ja, Gott ist so sehr Liebe, dass er die Dinge, die die Liebe stören oder zerstören, hasst. So sehr ist er Liebe. Von Jesus, unserem Retter, an dem wir nachahmen sollen, heißt es doch, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wir müssen das Herz Jesu kennenlernen. Und da ist eine brennende Liebe für das Gute, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Treue, für Aufrichtigkeit. Und da ist ein abgrundtiefer, grimmiger Hass auf das Böse. Auf die Rebellion, auf den Stolz, auf die Unabhängigkeit. Das ist im Herzen Jesu. Und wir sind seine Nachahmer. So was bedeutet das? Dasselbe, was in ihm ist, wird in uns sein. Das, was in ihm war, wird in uns kultiviert werden. Und wenn du sagst, ich will aber nicht hassen, dann bist du Gott nicht gehorsam. Ihr, der den Herrn fürchtet, verabscheut das Böse. Psalm 97, ich glaube Vers 10. Das ist ein Gebot zu verabscheuen. Und zwar was? Das Böse. Gott gebietet uns, ihm nahe zu kommen, ihm unser Herz zu geben und ihm zu erlauben, sein Werk in uns zu tun. Niemand von uns kann sein Herz verändern. Niemand kann sein Herz in Brand setzen. Niemand kann sich in eine wirkliche, leidenschaftliche Liebe zu Jesus hinein entwickeln. Es ist absolut übernatürlich. Es muss Gott wirken. Vielfach in charismatischen Kreisen versucht man, sich leidenschaftlich zu gebärden, ohne eine Leidenschaft im Herzen zu haben. Das ist Gott ein Gräuel, das stinkt ihm. Das ist furchtbar. Das ist nicht echt. Das ist eine äußere Fassade. Ja? Wir können einen Papagei trainieren, Bibelverse zu sagen, Gebete zu sprechen. Aber das wird Gott nie zufriedenstellen. Weil er etwas nicht kann und etwas niemals tun wird, sein Herz geben und wirklich lieben. Er kann nur Worte nachplappern. Und Gott möchte keine christliche Dressur. Er möchte wahre, aufrichtige Herzen haben. Das ist, was Gott haben möchte. Und aufrichtige Herzen bedeutet, das, was ich sage, das, was ich bete, das, was ich lebe, kommt immer mehr in Übereinstimmung mit dem, was in meinem Herzen wirklich drin ist. Das ist, worum es geht. Das ist Gottes Ziel und das ist ein Weg. Und wir müssen dieses Werk kennen. Und wir müssen davon überzeugt sein, dass wir es brauchen. Und dann kommen wir und geben ihm Gelegenheit. Lass mich noch einige Schriftstellen euch zeigen, wo dieses Werk beschrieben wird. Gehen wir einmal zu Jeremia 32, bevor ich dann etwas detailliert darüber etwas sage, wie wir Gott dort Raum geben. Jeremia 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass das nicht Angst ist, sondern Ehrfurcht ist. Die Furcht Gottes, Respekt vor Gott. Denn wenn es Furcht wäre, dann würden wir ja gerade von ihm weichen. Den du fürchtest, von dem rennst du weg. Aber dies ist eine Furcht, die verhindert, dass wir uns von ihm entfernen. Die hält uns bei ihm. Es ist Ehrfurcht, es ist die Furcht des Herrn, es ist ein Verlangen. Ich will Gott erfreuen, ich will ihn ehren. Ich weiß, das sind Dinge, die, wenn ich die zulasse in meinem Leben, die würden ihn beleidigen, die würden ihn kränken, die würden ihm wehtun, die würden ihn betrüben. Aber ich liebe ihn und ich will ihn ehren. Ich will ihn erfreuen. Das ist die Furcht des Herrn. Und das ist eine übernatürliche Gabe, ein Wirken Gottes. Das hat nichts mit die drei Punkte über die Lehre von Furcht des Herrn zu verstehen. Es ist eine Kraft im Herzen. Wir leben aus dem Herzen, nicht aus dem Verstand. Liebe, Glaube, Furcht Gottes sind Kräfte im Herzen und die will Gott kultivieren und wachsen lassen. Und wenn diese Furcht Gottes in unser Herz hineingelegt wird, dann ist die Folge davon, wir werden nicht von ihm abweichen. Furcht des Herrn ist der Schlüssel für wahren Gehorsam. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Warum meidet man das Böse? Weil Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und das ist eine sehr effektive Art, Dinge zu meiden. Wir können einen kleinen Test machen, rein gedanklich. Stell dir irgendeine Speise vor, irgendein Essen, wo du also spontan, wenn du nur dran denkst, die tiefsten Ekelgefühle hast. Für die Männer ist das schwer, weil die sind alles Verwerter und die können kaum sich irgendwas vorstellen. Ja, aber wenn dir nichts einfällt, dann denk einmal, also es gibt so Kulturen, habe ich mal im Fernsehen gesehen, die lieben es, fingerdicke, weiße, fette Maden, lebend, nicht wahr? Oh. So, jetzt hast du auch etwas, bevor du Ekel hättest. Okay, das war mein Ziel. So, stell dir vor, du hast irgendwie aus irgendwelchen Gründen heute Mittag vergessen zu essen, sitzt hier jetzt mit Hunger im Magen, denkst, meine Güte, hoffentlich ist er nicht so lang, ich muss hinterher essen gehen. Und jemand kommt zu dir nach dem Gottesdienst und sagt, hey, ich lade dich ein, komm, wir gehen essen. Du bist begeistert. Sagt, der Herr ist mit mir. Dann sagst du, was werden wir denn essen? Und dann sagt diese Person, ach, komm mit zu mir nach Hause, ich habe gekocht und es ist dein Ekelgericht. Es ist dein Horrorgericht. Es ist das, was du geschworen hast, nie wieder auch nur in eine Reichweite von einigen Metern zu kommen. Was passiert jetzt in dir? Du hast Hunger, du bist eingeladen, aber das, was es gibt, ist absoluter Horror für dich. Kommst du ins Schwitzen? Rufst du schnell mit Handy alle deine Freunde an, betet für mich, helft mir, dass ich jetzt keine Kompromisse mache. Also jetzt darf ich nicht einknicken, jetzt muss ich standhaft bleiben und muss bei meinem Nein bleiben, muss treu sein zu meinem Herzen und zu diesen Ekelgefühlen. Helft mir, dass ich Kraft habe. Nein, die Kraft ist schon in deinem Herzen. Was ist die Kraft? Der Horror, der Ekel, der Abscheu. Dieses Zeug willst du nicht essen. Plötzlich fällt dir ein, ach weißt du, ich habe eine Verabredung, hatte ich ganz vergessen. Ja. Du wirst keine Kompromisse machen. Was bewahrt dich? Der Horror. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. So der wirkliche Gehorsam des erlösten Kindes Gottes ist nicht mit zusammengebissenen Zähnen und ich bin ja Christ und ich sollte ja und ich muss, fällt mir schwer, schade, ich würde gerne was anderes, aber das ist nun mal nicht anders möglich. Nein, wirklicher Gehorsam ist, ich stimme mit Gott überein, ich liebe, was er liebt und ich hasse, was er hasst. Und weil ich hasse, was er hasst, rühre ich die Dinge, die er hasst und die ich hasse, nicht an. Lieben, das ist das gewaltige Ziel der Erlösung. Ein Herz, das so mit Gott übereinstimmt, dass Gehorsam absolut normal ist wie Atmen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Es ist meine Speise, seinen Willen zu tun. Ohne das kann ich nicht leben. Das ist die Kraft, wie ich überhaupt existiere. Das ist Erlösung. Nicht, ich weiß, ich sollte das tun, aber alles, ihr mir sagt, ich möchte eigentlich das Gegenteil tun. Ach, ich elender Mensch. Das ist nicht Erlösung. Erlösung ist, dass du von Herzen das willst, was Gott will. Weil er dein Herz transformiert hat. Das ist Erlösung. Das bedeutet übrigens nicht, dass in der Zwischenzeit, bis das nicht erreicht ist, wir nicht manchmal all unsere Willenskraft zusammennehmen müssen. Und gegen Gefühle und Wünsche angehen. Und sagen, von meinem Gefühl her würde ich gerne, aber mein Verstand, der sich erinnert an das Wort Gottes, der sagt mir, du darfst nicht. Bitte nimm das nicht als eine Entschuldigung und sag, ja, also wenn es nicht von Herzen ist, dann ist es eh nichts wert, also gehe ich lieber nach dem irgendwie so, wie ich so fühle oder so. Ja, das ist nicht richtig. Aber das Ziel ist Übereinstimmung mit Gott. Freiwilligkeit. Wir lieben, was er liebt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und da will er uns hinbringen. Und wir geben Gott Raum in unserem Leben, indem wir solche Schriftstellen studieren und sagen, Gott, das hast du versprochen. Du legst deine Furcht in mein Herz. Das ist, was ich brauche und das, was ich dir erlaube, in mir zu wirken. Schenke mir dieses Ding hier, Jeremia 32, 40. Und wenn wir das verstehen, dass Gott an unserem Herzen nur arbeiten kann, wenn wir unser Herz hinhalten, dann werden wir Zeit haben mit Gott jeden Tag. Und wir bringen ihn in unserem Herz. Wir machen nicht eine fromme Übung, stille Zeit ist wichtig. Die mache ich jetzt, da passiert zwar nichts, ich weiß auch nicht, wofür das gut sein soll, aber es habe ich eben gehört, ein Christ hat seine stille Zeit. Das reicht nicht. Du musst verstehen, was du da tust. Du kommst in die Gegenwart Gottes und du bringst ihm dein Herz. Und dann glaubst du ihm, dass er mit deinem Herzen tut, was er versprochen hat, was er tun wird. Jeremia 31. Und wiederum ist es eine dieser Schriftstellen, die den neuen Bund erklärt, wie auch Hesekiel 26, gebe euch ein neues Herz. Hier heißt es, Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Unser Herz geht eine unlösbare Verbindung mit dem Willen Gottes. Hier ist nicht das Gesetz gemeint, wovon Paulus redet, dass wir davon erlöst sind, sondern hier ist Gesetz im Sinne von Wille Gottes, die Ordnung Gottes, die Sichtweise, die Werte Gottes. Das legt er in uns hinein und das schreibt er auf unser Herz. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 8 gehen. Diese Schriftstelle wird zweimal im Neuen Testament zitiert und daran siehst du, dass es nicht nur eine Verheißung für Israel ist, sondern das ist derselbe Bund, in dem wir jetzt auch schon sind. Hebräer Kapitel 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und hier haben wir eine kleine Veränderung, eine Verfeinerung der Aussage, obwohl es ein Zitat aus dem Alten Testament ist, aber es ist etwas hier präziser ausgedrückt. Gott gibt seine Gesetze in den Sinn und dann schreibt er es aufs Herz. Was Gott nicht in unseren Sinn legen kann, kann er nicht auf unser Herz schreiben. Das ist, was Paulus gemeint hat. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dein Denken muss erneuert werden. Und wenn dein Denken erneuert wird, ist das nicht die ganze Geschichte, aber das ist die Voraussetzung, dass Gott den zweiten Teil tun kann. Und er schreibt sein Wort auf dein Herz, auf die Tafel deines Herzens. Das ist der neue Bund. Der alte Bund ist der Wille Gottes auf Steintafel geschrieben. Da war nichts verkehrt mit dem Willen Gottes. Und alles, was da geschrieben wurde, ist heute noch der Wille Gottes. Ja? Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. All diese Dinge, das ist immer noch der Standard Gottes. Daran hat sich nichts geändert. Wie sollte sich auch? Ich, der Herr, werde nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Der Gott, den wir haben, ändert nicht seine Aussagen. Theologen ändern ihre Aussagen, aber unser Gott nicht. Halleluja. Und deswegen können wir ihm vertrauen und deswegen können wir Theologen nicht vertrauen. Das ist das Gegenteil von Theolog. Theo sagte die Wahrheit. In Klammern, damit ich nicht wieder E-Mails kriege. Theologen, die sagen, ich will erforschen und lehren, was dieses Buch sagt. Das ist etwas anderes. Aber Theorien zu machen und dann Bibelverse zu nehmen und Theorien zu garnieren, davon haben wir genug gehabt. Jetzt müssen wir einmal Gottes Gedanken selbst studieren. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat versprochen, dieser Heilige Geist wird uns in so manche Wahrheit führen. Nein, in alle. In alle Wahrheit wird der Heilige Geist uns führen. Und wir müssen lernen, auf unseren Geist zu hören. Und manches Mal sitzt du in einer Konferenz, liest ein Buch oder hörst eine Predigt und dein Geist sagt, ouch, ey, oder bluh. Lerne, auf deinen Geist zu hören. Nimm das wahr, dein Geist war nicht zufrieden, dein Geist stimmt nicht überein. Nimm diesen Impuls wahr, geh in das Wort Gottes und prüfe, prüfe alles, prüfe haargenau diese Botschaft von heute Abend. Prüfe alles, was du hörst, egal von wem. Und wenn jemand sagt, mich brauchst nicht prüfen, ich bin der Superapostel, am besten gar nicht mehr hingehen. Sag, okay Bruder, sei gesegnet. Jede Lehre wird geprüft an diesem Buch, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Da läuft so vieles durch unsere Lande. So viel wird da erzählt, mit schönen Worten. Aber nicht alles, wo christlich draufsteht, ist Christus auch drin. Und da müssen wir sensibel werden, da müssen wir aufpassen. Wir leben in einer Zeit der Verführung. Und wir müssen das Wort kennen. Und wir müssen den kennen, der das Wort gegeben hat. So was sagt er hier? Er gibt die Gesetze, seinen Willen, seine Ordnungen in unseren Sinn. Und dann wird es auf unser Herz schreiben. Wir haben die Verantwortung, das Wort Gottes zu studieren. Und unser Denken zu erneuern bedeutet, wann immer wir Gedanken finden von Gott, die nicht mit unseren Gedanken übereinstimmen, schmeißen wir unsere Gedanken weg und wir ergreifen Gottes Gedanken. Und es fängt mit den Basics an. Und ich bin beunruhigt darüber, dass wir die gewaltigsten Dinge haben. Und wir können heutzutage Städte erreichen, Nationen transformieren. Wir können Kontinente versöhnen. Wir können gewaltige Dinge tun. Aber die Basics, auf denen das alles beruht, werden vielfach weggelassen. Und wir werden zu einem Art liberalen Denken erzogen. Du, Taufe, da gibt's verschiedene Meinungen und das ist alles irgendwie gut. Es gibt eine Taufe, nicht zwei. Es gibt eine Taufe und die steht in diesem Buch. Und es gibt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem nachfolgenden Zeichen des Sprachenredens und das steht in diesem Buch. Und es gibt eine Form von Jüngerschaft und es gibt eine Form von Gemeinde und die steht in diesem Buch. Und etwas, was in diesem Buch nicht steht, ich habe keinen Glauben, dass das überleben wird, die kommenden Stürme. Ich habe keinen Glauben. Das, was von Gott ist, wird überleben. So, wir übernehmen Gottes Gedanken. Und wir stimmen mit Gottes Gedanken überein. Das ist die erste Stufe. Und das ist die Voraussetzung, oder das ist die Basis, auf der Gott, wenn wir dann weitergehen mit ihm, unser Herz beschreiben. Und das ist die viel schwierigere Aufgabe. Weil es gibt nur einen einzigen Ort, wo Gott das tut. Im alten Bund, oder als der alte Bund geschlossen wurde, Gott sagt, Mose, nimm Steinplatten, komm auf den Berg. Stell dir mal vor, diese Platten waren, selbst wenn sie dünn gewesen sind, bestimmt nicht leicht. Der musste mit Platten den Berg hochkraxeln. Konnte Gott nicht sagen, armer Mose, ich mache dir es leicht. Ich mache einen Schritt, komm runter, statt dass du tagelang raufmarschierst. Ich komme einfach dir entgegen. Ich bin ja gut, ich bin Liebe, ich will nicht, dass es schwer ist. Hat Gott aber nicht gesagt. Er sagte, Mose, ich warte oben, du kommst hoch und bring die Platten mit. Es war mühsam. Und wir haben die Idee, wenn Gott Liebe ist, dann packt er mich in Watte, dann verlangt er nicht etwas von mir, was mühsam ist. Weil Liebe heißt es, mir leicht zu machen. Das ist der Geist des Humanismus. Das hat mit diesem Buch nichts zu tun. Wenn Paulus seinen Dienst beschreibt, dann verwendet er dieses Wort Mühe. Er hat viel Mühe gehabt. Heute kursiert eine Form von Christen, wenn es anstrengend ist, ist es gesetzlich. Dann ist es nicht von Gott. Weil Gott ist gut und bei Gott ist alles einfach. Mose musste mit den Steinplatten auf den Berg. Und da war die Gegenwart Gottes. Und da schrieb Gott mit seinem Finger auf die Steintafel. Und das ist der einzige Ort, wo geschrieben wird. Die Gegenwart Gottes, der Berg des Herrn. Nur jetzt wird nicht mehr auf Steintafeln geschrieben, jetzt wird auf dein Herz geschrieben. Aber es ist auch ein mühevoller Weg. Jeden Morgen sich den Weg zu bahnen, durch die Widerstände, die Trägheit, die Unlust, die Rebellion, die gewünschte, geliebte Ablenkung, durch all das hindurchzugehen und durchzudringen in die Gegenwart Gottes. Und wenn du es heute Morgen geschafft hast und sagst, super, es war wunderbar und ich kam durch und ich kam in das Licht, morgen kann es wieder genauso schwer sein. Oder auch nicht, wer weiß es. Aber Gott möchte, dass wir durch den Vorhang unseres Fleisches, durch die Widerstände der Lustlosigkeit und der Apathie und der Gleichgültigkeit durchgehen in seine Gegenwart auf dem Berg des Herrn. Und dort, wo wir in seiner Gegenwart sind, da sagen wir, hier ist mein Herz. schreibe. Lass uns umkehren zum Herrn, bringt Worte mit, sagt Hosea. Du musst Worte mitbringen auf dem Berg. So frag den Heiligen Geist, was sind die Dinge, die jetzt im Moment geschrieben werden? Vielleicht ist das ganze Thema Vater. Oder was auch immer. Der Heilige Geist weiß es, was jetzt im Moment bei dir dran ist. Spring nicht, versuch nicht 50 Dinge gleichzeitig zu machen. Bleib bei einem Thema. Und dann nimm unter der Leitung des Heiligen Geistes 1, 2, maximal 3 Worte. Und dann komm in die Gegenwart Gottes. Und dann sag diese Worte in das Angesicht Gottes. Und sag, mach ihm deutlich, dass du jeden Buchstaben glaubst. Dass das die Wahrheit ist. Dass das so ist, wie es wirklich ist. Gott ist so, wie er sich beschreibt in diesem Bibelvers. Und du hast alles Recht, ihn so zu erleben. Und du wirst ihn so erleben. Und du willst ihn so erleben. Und was immer in dir sagt, so ist Gott nicht. Das ist dein Feind. Und du bekämpfst es. Paulus sagt, das sind Dinge in uns. Die müssen wir töten. Unzucht, unreine Lust, Habsucht. Das sind Dinge in uns, die würden unser Glaubensleben zerstören. Und deswegen müssen wir sie zerstören. Früher gab es mal diesen Spruch bei den 68ern, macht kaputt, was euch kaputt macht. Unreinheit. Gerade gestern habe ich Männerfrühstück gemacht und habe gesprochen über diese Dinge. Das wird dein Glaubensleben zerstören. Was habe ich mich gefreut, wie heute Morgen beim Segnungsgebet ein Bruder nach vorne kam und hat mit bebender Stimme bekannt seine Pornografiesucht. Ich habe gesehen, Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat ihn beführt. Und er will wirklich raus aus diesem Zeug. Wie wunderbar, wenn wir noch überführbar sind. Wie wunderbar, wenn wir nicht so immun sind und so super cool sind, dass wir sagen, ja, der hat schon recht, aber in meinem Fall und dann erzählen wir uns irgendwelche Begründungen, von denen wir ganz tief drin wissen. Das ist alles Quatsch. Wir halten nie stand vor Gott. Wir machen uns was vor. So, wir kommen in die Gegenwart Gottes und dann sprechen wir sein Wort. 1 von deinen 3 Versen in sein Angesicht. Und wir sagen ihm, das ist die Wahrheit. Das glaube ich. Das ist so. Das bejahe ich. Ich habe ein Recht, das zu erleben. Ich habe ein Recht, das zu fühlen. Ich habe ein Recht, das zu genießen. Das beschreibt mein zukünftiges Leben. Nicht nur das Wort, sondern bring deine Zustimmung. Bring deine Dankbarkeit. Bring deine Freude. Sag Gott, so bist du zu mir. Ich werde es nie vergessen, als Gott einen vernichtenden Schlag gegeben hat. Diesem tief eingewurzelten Gefühl von Wertlosigkeit, was in mir drin war. Und ich zum ersten Mal fühlen durfte, der Vater ist begeistert, dass er mich hat. Ich komme aus einem Hintergrund, aus einer Prägung. Ich hatte den Eindruck, nie ist irgendeiner begeistert, dass er mich hat. Ob das in der Familie war, ob das dann in der Schule der Lehrer war oder später die Polizei. Also nie war irgendeiner begeistert darüber, dass es mich gibt. Ja, so bin ich aufgewachsen. Das war mein Gefühl. Ich sage nicht, das war immer so, aber so habe ich es erlebt. Und mit diesem Ding habe ich auch versucht, eine Beziehung mit Gott zu machen. Und das ist sehr schwer, wenn da drin eine tiefe Überzeugung ist, dass du wertlos bist. Also wenn da eine energische Predigerpersönlichkeit gekommen wäre, im Gottesdienst hätte er gesagt, also Leute, ich habe eine Offenbarung. Gott hat uns alle lieb, aber gerade Gott zeigt mir, hier sind 2 Menschen im Saal, die kann er nicht ausstehen. Meine Reaktion wäre gewesen, okay, und wer ist der andere? Das wäre meine Reaktion gewesen. Du musstest mich nicht überzeugen, dass ich eklig und hässlich und verabscheuungswürdig bin und dass ich nichts tauge. Du musst mich nicht davon überzeugen. Und was war das für ein Fest? Als ich zum ersten Mal fühlte, nicht im Verstand gehört habe, bejaht habe, zur Kenntnis genommen, sondern gefühlt habe, der Vater ist begeistert darüber, dass er mich hat. dieses Gefühl zerstört Minderwertigkeit und Wertlosigkeit. Die können nicht überleben. Die sagen, der ist für uns verloren. Lass uns abbauen. Das ist, worum es geht, dass diese herrlichen Dinge, die in diesem Buch stehen, wir sind wertgeachtet, wir sind geschätzt, wir sind kostbar, wir sind begehrt, dass das eine Realität in unserem Herzen wird. Daran kranken wir. Nicht ein Mangel an Lehre, sondern diese Dinge sind so wenig Substanz und Realität in uns. Das ist, was wir brauchen. Wie heißt es im Hohelied? Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Wenn wir das glauben, haben wir keine Mühe zu beten und regelmäßige Gebetszeiten zu haben, weil wir wissen, er freut sich, mich zu sehen. Er will mich haben. Ich bin ihm wichtig. Manche Leute denken irgendwie von Gott, er sitzt hinterm Schreibtisch, Berge von Akten, ich meine all die Galaxien und all das zu verwalten, das ist ein Haufen Papierkram, ja. Und dann kommst du da und betest das, guten Morgen Papa, hallo, hier bin ich. Und dann, psst, ruhig, ich arbeite, ja. Und er macht seine Akten, ja. Und du sagst, Papa, ich bin jetzt hier, ich will mit dir, psst, Ruhe, ich muss mich konzentrieren. So ein Gefühl haben manche Leute, wenn sie anfangen zu beten. Sie sind nicht wichtig. Und weißt du, wo das her ist? Ja, du weißt, wo das Herr ist. Aber das nützt dir nicht, dass du weißt, wo das Herr ist. Dass du so in deiner Familie aufgewachsen bist. Du warst das fünfte Rad am Wagen. Das nützt dir nichts, das zu wissen. Es lebt immer noch in dir. Du kannst wissen, das ist Quatsch, dieses Gefühl. Aber es hat immer noch seine Kraft. Es ist immer noch da. Und das muss getötet werden. Und wie wird es getötet? Durch Wahrheit. Durch das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes. Und dann für was? Für was nehmen wir das Schwert des Geistes? Um dem Feind einen Scheitel zu ziehen? Um zu töten. Sag, aber ich bin doch so lieb, ich mag nicht töten. Dann wirst du getötet werden, so wähle. Ah, wenn es so ernst ist, okay, dann will ich auch lernen zu töten. Wir müssen aus dieser Harmlosigkeit raus. Und ja, weil es Gottes Wille ist. Es ist Gottes Wille, dass wir davon im tiefsten Innern überzeugt sind. Wir sind wichtig. Wir sind wertvoll. Wir sind kostbar für ihn. Er schaut auf uns. Er begehrt uns. Er mag es, mit uns zusammen zu sein. Es bedeutet ihm etwas. Ob ich die Hände hebe, ob ich sage, oh mein Papa, du bist so wunderbar. Ich will bei dir sein. Es bedeutet ihm etwas. Und unser Herz muss glaubensfähig werden in Bezug auf diese Dinge. In seiner Gegenwart sagen wir ihm seine Worte. Und wir sagen, dass wir sie bejahen, dass wir sie wollen, dass wir sie glauben, dass wir ein Recht haben, sie zu fühlen, dass wir ein Recht haben, sie zu genießen. Und wir vertrauen ihm. Du wirst ein Werk tun an meinem Herzen. Und diese kostbaren Dinge, die ich hier lese, werde ich erleben und genießen. Es dauert eine Weile. Wir haben immerhin Jahrzehnte, jedenfalls die meisten von uns, Jahrzehnte zugebracht, unser Herz in diesen Zustand zu bringen, in dem es jetzt ist. Jetzt denken wir sind Christ und Gott macht so. Und in einem Moment ist alles anders. Wir haben unser Herz in diese Verhärtung gebracht. Das Herz wird verhärtet durch den Betrug der Sünde, sagt die Bibel. Wir sind Kinder Gottes, aber das Herz muss noch verändert werden. Es muss aufgeweicht werden. Es muss freigeliebt werden, losgeschnitten werden. Und das ist ein Prozess. Und zudem bist du auch eingeladen, deinen Teil zu tun. Und deswegen sind wir vor Gott. Nicht um eine fromme Pflicht abzuüben, abzuhalten, sondern weil er uns ruft und weil wir wissen, er hat etwas Kostbares versprochen. Und das will ich haben, ein neues Herz. Das weich ist, das empfänglich ist, das berührbar ist, das von Herzen gehorsam wird. Das ist, was ich haben will. Und deswegen komme ich und sage, hier ist mein Herz. Vater, du hast gesagt, gib mir dein Herz. Hier bin ich. Hier ist mein Herz. Schreibe du deine Worte. Bitte versteh den Unterschied zwischen Bibel kapitelweise lesen, was auch gut ist, und ein, zwei Worte auf den Berg des Herrn nehmen und da zu warten und zu glauben und zu vertrauen, er schreibt sein Wort auf dein Herz. Das kostet Zeit, das kostet Mühe, aber es ist es wert. Alles, was im Leben kostbar ist, hat einen Preis. Es gibt nichts Kostbares, was dir einfach so zufällt. Das gibt es nicht. So lass dich nicht belügen. Oh, wenn es anstrengend ist, dann kann es nicht von Gott sein. Durch den Widerstand des Fleisches zu kämpfen, diese Feindschaft gegen Gott, die das Fleisch in sich hat, zu erleben und zu überwinden, ist eine Mühe. Aber es ist diese Mühe wert. Es ist diese Mühe wert. Und unser Herz wird verändert. Und wir lernen immer mehr, ihn wahrzunehmen, ihn zu sehen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gott möchte, dass wir ihn sehen. Das ist sein Verlangen, dass wir ihn wahrnehmen. Sagt, ja, ich weiß, eines Tages schlägt mein letzter Pulsschlag und dann stehe ich vor dem Herrn, dann sehe ich den Herrn. Nein, das ist nicht, wovon Paulus geredet hat. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist die Erfahrung der ersten Christen. Sie haben etwas gesehen. Sie haben genau das erlebt, wofür Jesus gebetet hat. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist das brennende Verlangen von Jesus, dass du seine Herrlichkeit siehst. Wie viele Male habe ich gebetet, weil ich das bei Mose gelernt habe, zeig mir deine Herrlichkeit. Aber als ich zum ersten Mal gesehen habe, lange bevor ich die Idee gehabt habe, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, hat Jesus sein Verlangen ausgedrückt. Er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ob du sagst, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit und denkst, oh, vielleicht klappt's. Ja. Oder ob du betest und sagst, ich komme endlich in Übereinstimmung, ich stimme dem zu, was er schon immer wollte. Das ist eine total andere Geschichte. Er will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Und seine Herrlichkeit zu sehen, heißt die Schönheit seines Charakters, seines Wesens, seines Herzens, seiner Haltung zur Wahrheit, zum Vater. Dieses Herz zu sehen, das bereit ist zu leiden, aber das nicht bereit ist, den Vater zu verunehren. Das müssen wir sehen. Und wenn wir das sehen, ist das der Weg, wie wir in dieselbe Haltung, in dieselbe Gesinnung kommen. Und wie aus dem, was wir heute haben, an Halbherzigkeit und Kompromissen und all diesem doch eine Braut wird, die brennt, die stark ist, die nicht käuflich ist, die nicht abzulenken ist, die nicht mit Zweitrangigen zufrieden ist, sondern die nur ein Verlangen hat. Ich will meinen Gott erfreuen. Und wenn mich das meine Karriere kostet, wenn mich das meinen guten Namen kostet, wenn mich das berufliche Nachteile kostet, dann soll es so sein. In einem Seminar war ich und auf einmal sprang ich aus meinem Thema und auf einmal redete ich über Taufe und über die Notwendigkeit von echter Taufe und über den Selbstbetrug von Babybesprenkelung. Und eine Frau kam zu mir und sagt, heute hat Gott zu mir gesprochen, ich weiß, ich muss mich taufen lassen. Und sie arbeitet in einem kirchlichen Kindergarten und sie weiß, wenn sie sich taufen lässt, das ist das Ende ihres Jobs. Aber sie hat gesagt, ich weiß, ich soll es tun und ich werde es tun. Und ich werde fliegen. Und ich sage, guten Flug, Schwester. Und wie viele Leute kenne ich, die sagen, ja, ich weiß, dass die Bibel das sagt, aber wenn ich das tun würde, dann passiert das und das. Dann werde ich enterbt und dann kommt die Verwandtschaft gegen mich und dann passiert das und dann passiert das. Ich sage, und? Gibt es eine Verheißung, das zu verhindern? Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und wenn du Unrecht erleidest wegen der Wahrheit, kommt der Geist der Herrlichkeit auf dich. Warum willst du den verpassen? Weswegen willst du den verpassen? Nur für eine Erbschaft? Nur für einen Arbeitsplatz? Wieso das verpassen? Wieso? Ich glaube, manchmal die Engel stehen im Himmel, schauen runter und sagen, das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Guck dir das an, schon wieder. ihnen wurde die Herrlichkeit versprochen, nur für ein klein bisschen Leiden. Und was machen sie? Sie ziehen einen Weg vor, um das Leiden zu vermeiden. Und sie wissen nicht, was sie verpassen an Herrlichkeit. Wir müssen geöffnete Augen bekommen, um zu sehen, welche Belohnung Gott für uns hat. Das ist das Allerwichtigste ist. Mensch, wegen irgendeiner Sache hast du Nachteile. Aber da ist Gott im Himmel und sagt, siehst du den, wie der mich liebt? Ich stelle mir immer so vor, dann holt er ein paar Engel, sagt, scharf beobachten. Den werden wir noch befördern. Scharf beobachten, im Auge behalten. Das ist einer nach meinem Herzen. Halleluja. So einer möchte ich werden. So einer möchte ich werden. Und es ist das Verlangen Gottes, dass du ihn mehr liebst als deine eigene Bequemlichkeit, als deine Vorteile, als deinen guten Namen, als irgendwelche irdischen Vorzüge. Das ist, was Paulus hatte. Er hatte ein solches Herz für Jesus, dass er all das, was vorher seine Welt war, für nichts geachtet hat. Sein Status, seine Anerkennung in der Theologenwelt, seinen guten Namen, sagt, all das habe ich für Dreck erachtet. Für Dreck. Er war froh, dass das Zeug los war. Damit ich Christus gewinne. Wir können nicht Christus gewinnen und gleichzeitig die ganzen Dinge dieser Welt anhäufen und haben wollen. Ehre, Ansehen und Applaus und Jubel von denen, die Gottes Wort mit Füßen treten. Das kann nicht funktionieren. Und das wird nicht funktionieren. Dieses Herz, das Gott mehr liebt als das eigene Leben, das ist das Ziel. Und die Gemeinde am Ende hat es. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und das Entscheidende, hat die Sachen wirksam gemacht. Diese Herzenshaltung, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das hat das Blut Christi effektiv gemacht. Das hat das Wort aus ihrem Munde, das Wort ihres Zeugnisses effektiv gemacht. Diese Herzenshaltung. Ich liebe Gott mehr als irgendein Vorteil und irgendein Vorzug und irgendetwas Schönes auf dieser Erde. Ich liebe Gott mehr als mein eigenes Leben. Das war die Gesinnung Christi. Und Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch allen. Und bevor hier alles zu Ende ist, wird es eine Gemeinde geben, die genau das hat. Und ich möchte dazugehören. Und wenn du klug bist, möchtest du auch dazugehören. Und deswegen müssen wir jeden Tag nutzen und Gott ranlassen an unser Herz. Na Gott, da ist so viel zu tun. Da ist so viel Halbherzigkeit, so viel Gleichgültigkeit, so viel Kälte, so viel, was da nicht hingehört. Kümmere dich um mein Herz. Ich komme und ich bringe dir mein Herz. Jeden Tag. Und du sagst, Herr, mach heute weiter, wo du gestern aufgehört hast. Der einzige Ort, wo Gott arbeitet und wo er schreibt, ist der Berg des Herrn, der Ort der Gegenwart Gottes, die du alleine suchst. Manchmal mit viel Mühe, manchmal mit gar keine Mühe. Man wundert sich. Und wenn es dreimal fantastische Gebetszeiten gab, wo du nur geflogen bist wie ein Adler, du denkst, wow, jetzt bin ich durch, nie wieder Probleme. Und am nächsten Tag ist der Himmel wieder aus Beton. Du sagst, bin ich überhaupt errettet? Bin ich überhaupt Kind Gottes? Ist das alles real? Wir sind so schnell außer Fassung zu bringen, weil so wenig Substanz in uns ist. Aber Gott will Substanz in unser Herz hineinbringen. Und dann werden wir fest sein. Komm, lass uns noch eine Sache lesen. Psalm 112. Eins meiner Lieblingspsalmen. Und dort ist beschrieben, die Verfassung des Menschen, der Gott an die Erststelle gesetzt hat und der Gott erlaubt hat, sein Herz zu verändern. Und dort lesen wir in Vers 7, er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Beständig ist dein Herz. Er fürchtet sich nicht bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Das ist das Herz der Gemeinde in der Endzeit, dass Gott so kennt, dass es von keiner Beunruhigung des Feindes aus dem Frieden gebracht werden kann. Fest ist, beständig ist, sich nicht fürchtet. Euer Herz fürchte sich nicht. Euer Herz werde nicht erschrocken oder erschrecke nicht. Gott möchte uns feste Herzen geben, die vom Himmel bewegt werden, nicht von den Dingen auf der Erde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass ich noch einiges zu lernen habe. Und ich merke, wie schnell irgendwelche Dinge, irgendein giftiger Brief, irgendein neues böses Gerücht oder irgendwas, wie schnell mich das aus der Fassung bringen kann. Und ich mich empöre und mich rechtfertigen will und irgendwie da was unternehmen will. Und der Herr sagt, hey, ist doch alles im Plan, ist doch alles versprochen, es läuft nach Plan, bleib ruhig. Da ist noch so viel in uns, was da nicht reingehört. Und Gott weiß das, Gott verachtet uns nicht. Er sagt, aber komm, lass mich daran. Lass mich wirken an deinem Herzen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Meine Tochter, gib mir dein Herz. Das ist nicht ein einmaliger Akt, das ist ein Lebensstil. Und so arbeitet er und so tut er seine Sache. Komm, lass uns beten. Lass uns ihm eine Antwort geben. Herr, wir danken dir für deine große Liebe, die all diese hässlichen Dinge in unserem Herzen nicht abhält, uns zu lieben. Danke, dass du uns kennst, besser als wir uns selbst kennen. Danke, dass du nicht irritiert bist über unseren Zustand. Danke, dass du versprochen hast, Klärung zu geben, Reinigung zu geben, Neuausrichtung und Neuprägung unseres Herzens zu geben. Danke, dass du versprochen hast, uns ein neues Herz zu geben, das dich sehen kann, das dich ehren kann, das dir gehorchen will. Danke für die Einladung, in deine Gegenwart zu kommen und unser Herz zu bringen und dir zu erlauben, dieses Werk zu tun. Und Herr, wir wollen klug sein und wir wollen dich erfreuen. Und wir bitten dich um diese Gnade, ein diszipliniertes Leben zu führen im Geist, wo wir nicht bewegt werden von Stimmungen und von Gefühlen und wo unsere Gebetszeiten von irgendwelchen seelischen Faktoren abhängen, sondern wo wir wissen, wir brauchen dich und wir kämpfen durch und wir überwinden die Widerstände unseres Fleisches, weil du es uns wert bist und weil wir brauchen, was du versprochen hast, ein neues Herz, ein Herz, das an dir hängt, ein Herz, das dich mehr liebt als die irdischen Vorteile und Bequemlichkeiten. Du hast dir dieses Ziel vorgenommen und du sagst, du wirst mit uns zu diesem Ziel kommen, wenn wir Ja sagen, wenn wir mitmachen, wenn wir unseren Teil tun. Du wirkst in uns das Wollen und das Vollbringen. Und du hast ein gutes Werk angefangen und du wirst es vollenden. Und wir hören deinen Ruf und wir sagen, Herr, wir hören auf zu stummeln. Wir hören auf zu mogeln beim Opfer. Wir hören auf, Abkürzungen zu suchen und irgendwelchen Events und Hypes hinterherzulaufen und zu denken, das ist die Abkürzung für Durchbrüche. Herr, die Abkürzung ist der Weg gerade auf dem Berg des Herrn, wo wir unser Herz bringen. Das ist der kürzeste und schnellste Weg. Das ist die Abkürzung. Kürzer geht's nicht. Wir wollen aufhören, nach Wegen zu suchen, wie wir gesegnet sein können, ohne den Preis zu bezahlen. Wollen aufhören, Menschen Weisheit hinterherzulaufen. Wollen aufhören, einem Glauben nachzueifern, der nicht von dir kommt, der mit diesem Buch nichts zu tun hat. Wir wollen das Echte, das, was vom Himmel kommt. Das, was die Apostel gehabt haben, das, was die Märtyrer haben, das ist es, was es braucht in diesem Land, um den Menschen zu zeigen, du bist real. Und wir wollen zu dieser Braut gehören, die du dir bereitest. Wir hören den Ruf, gib mir, mein Sohn und meine Tochter, dein Herz. Und wir sagen ja, ja Vater, wir werden kommen. Immer wieder und immer wieder, mit Glauben, mit Worten auf unseren Lippen. Und du wirst diese Worte schreiben auf unser Herz und gibst uns ein Herz, das lieben kann, das glauben kann, das Opfer bringen kann, das sich freuen kann über Schmach, so wie es die Apostel getan haben. Wir danken dir für diesen echten Glauben, den du wirken wirst in unserem Land zur Verherrlichung deines Namens, zum Beweis, du bist wirklich Gott. Halleluja. Und wir danken dir, dass du gnädig bist. Amen.